Unser Predigttext ist ein sehr kurzes Wort. Und das ist das Wort, was wir 30 Tage im Juni als Monatsspruch hatten und haben. Heute ist der 30. Und ich mache mir ja immer dieses Monatswort so am Schreibtisch dran, dass wenn ich dahin sitze, zuerst mal dieses Wort sehe. Das neue Wort für Juli ist ja: seid schnell zum Hören, langsam zum Reden und langsam zum Zorn, aus Jakobus 1. Aber das Wort, was wir heute so in etwa verabschieden, was wir den ganzen Monat Juni als Begleitung hatten, steht in Sprüche 16, Vers 24. Freundliche Reden sind Honigseim, süß für die Seele und heilsam für die Glieder. Freundliche Reden sind Honigseim, süß für die Seele und heilsam für die Glieder. Kraft und Macht der Worte, das ist so unser Thema. Und wisst ihr, jeder von uns hat schon ganz Großartiges mit Worten erlebt und auch ganz Peinliches. Also eins vom Peinlichsten habe ich erlebt, als ich so kurz auf der Insel Manus war und jeden Samstag über Monate hat der Kirchenpräsident der einheimischen Kirche mit seinem Lastwagen direkt neben der Kirche da in der Stadt alles abgespritzt, den Dreck runter, und am Sonntag marschieren die Leute über diesen Dreck in die Kirche rein. Und irgendwann hat mich mal was gestochen. Und dann bin ich also die Treppe runter und bin dahin und habe zu ihm gesagt: Czapau, könntest du mit deinem Lastwagen vielleicht 2 Meter mehr zurückstoßen, dass du das da hinten auf dem Gras abwaschen kannst? Die Frauen putzen die Kirche und müssen immer sehr viel rausputzen, wenn halt Regen ist. Das hätte ich besser nicht getan. Ich versuchte schon, die Freundlichkeit Deutschlands anzuwenden, weil ich ja noch nicht so ganz in der Kultur dort zu Hause war. Aber was da über mich hereinprasselte und was an dem Samstag noch alles los war und was in den nächsten 2 Wochen kam, das war schon herausfordernd. Da war nämlich Kirchensitzung. Und da war ein Agendapunkt, ob die Grädelwalder wohl auf Manus bleiben kann oder ob man die nicht besser nach Hause schickt. Wie kann ich als junge Missionarin mich erdreisten, einem Herrn Kirchenpräsidenten eine Bitte auszusprechen, dass er doch 2 Meter weiter da zurückstößt, um dass halt andere nicht so viel unnötig putzen müssen und die Kirche ein bisschen säuberer bleibt. Dieser Agendapunkt in der Sitzung, es wurde abgestimmt. Und ich habe es wohl diesen ganzen Leuten zu verdanken, dass ich 22 Jahre dort sein durfte. Es wurde abgestimmt. Und es war nur eine Gegenstimme, dass ich also nämlich nach Hause müsste. War wohl er selber. Wie auch immer, ich habe meine Lektion gelernt. Sag nie was direkt, sag's immer über den Zweiten und Dritten. Das ist Schamkultur. Also, bei uns heißt man das hintenrum reden oder nennt es, wie ihr es wollt. Aber dort ist Scham viel schlimmer als Schuld. Und jetzt habe ich ihn, den größten Mann in der Kirche, als die kleinste gerade angekommene Missionarin, sowas in Scham versetzt. Das leuchtet unseren Ohren und unserem Denken vielleicht nicht so ganz ein, aber ich habe meine Lektion für 22 Jahre gelernt. Wie viel mehr tut's gut, wenn man in der Sprachschule in England sitzt und dann in 5 Monaten muss ich mein First Certificate schaffen, also diese Abschlussprüfung. Und wenn dann eine Lehrerin, well, that was marvelous, it was just great, go on, you can. Und die hat mich ermutigt und gib Gas. Das tat gut. Ja, und wie viele Worte haben wir in dem heute zu Ende gehenden Monat gesprochen? Wie viele Worte haben wir gehört? Was haben diese Worte alles bewirkt? Beim Gegenüber, beim Partner, bei Kindern, Enkeln, Nachbarn, Kollegen und vielen anderen, denen wir begegnet sind. Was haben diese Worte bewirkt bei Gott, wenn ich mit ihm gesprochen habe? Und er sieht mich, kennt mich durch und durch. Er weiß, ob ich es ehrlich meine. Er kennt meines Herzens Gedanken, bevor ich sie selber denke. Wie oft sollte ich um Vergebung bitten für schnelles, unüberlegtes Reden? Und so im Laufe des Monats fiel mir immer wieder unsere Missionarin ein, unsere Magdalene Rösti von der Schweiz. Sie war Jahrzehnte in Japan. Und als ich in der Ausbildung war, dann hat sie, wenn wir da manchmal als Studi so schnell dahin plapperten, immer wieder sagen können, war das jetzt hilfreich? War das förderlich? War das aufbauend? Oder war das einfach unbedacht geredet, negativ besetzt? Auch da durfte ich lernen. Das Reden des Menschen steht in diesem Sprüchewort eigentlich im Mittelpunkt. Freundliche Reden sind Honigseim, süß für die Seele und heilsam für die Glieder. Also, da ist vom Salomon etwas gesagt vom Wert und von der Wichtigkeit der Worte. Gott gab uns mit seinem Wort Gottes das Wertvollste und Wirksamste. Und wir haben es in ein paar Liedern schon richtig besungen. Und Gott gibt uns Teil an seinen Worten. Er gibt uns sein Buch, die Bibel, sein Wort. Der Schöpfer rüstet sein Geschöpf aus. Er gibt die Navigation mit auf den Weg und er gibt uns Anteil an alledem, was er für uns hat, vorbereitet hat, getan hat, tun wird. Und Gottes Wort steht am Anfang. Er spricht und es geschieht. Wisst ihr, uns ist manchmal gar nicht bewusst, wes Geistes Kinder wir sind. Welcher Missionsmensch ohne Gott, welcher Religionsstifter mit viel Weisheit, vielleicht bestickt menschlicher an Weisheit, der sagt auch manches. Aber was hat das Wort Gottes bewirkt? Nicht nur die Schöpfung. Gottes Heilsplan sehen wir. Gott ging seinen Menschen nach. Gott gab sein Bestes, sein Alles, seinen einzigen Sohn, auch hinein in die gefallene Welt, als der Mensch nicht mehr dem Wort des Schöpfers, sondern dem Wort des Gegenspielers gehorchte. Also Gott gibt uns sein Wort, er gibt uns, dass wir es verstehen können. Wir haben Pfingsten gefeiert, der Heilige Geist schließt es uns auf, offenbart uns, was Gott uns eigentlich sagen will. Und wenn wir den Heiligen Geist arbeiten lassen, dann erleben wir, wie unser Leben, unsere Beziehungen zu Gott, dem Schöpfer und zu den Menschen neben uns wirklich gestaltet werden kann. Wie Beziehungen gestaltet werden können. Und wir haben in unseren Worten eine schöpferische Möglichkeit, Situationen und Menschen zu verändern helfen. Ich habe das jetzt erlebt in der Freizeit in Mecklenburg-Vorpommern. Eine Frau machte Jahrzehnte alle Rituale mit in ihrem Gottesdienst, wo sie war. Sie lebte in allen Formen und Prägungen, die es da gab. Aber jetzt hatte sie irgendwo mal raus aus allem die Zeit, über das nachzudenken, was sie eigentlich bisher gelebt hat und wie sie über dem, dass sie mit dem nicht zufrieden war, tiefer ging in die Esoterik und in das ganze Yoga-Geschäft. Und sie sagte ganz offen und ehrlich, und ich kann es Ihnen deshalb sagen, weil sie sagte, sag's allen weiter. Sie hat gesagt, ich bin in einem Käfig gewesen. Richtig gefangen. Und anstatt, dass ich mehr Freiheit erlebte mit den ganzen Übungen, wurde es immer brutal enger. Und jetzt sitzt sie in der Freizeit und hört jeden Tag mindestens einmal so richtig Bibelgespräch. Und wird frei. Geht nach Hause als ein Mensch aus dem Käfig raus, in der Freiheit des Wortes Gottes. Nicht ich muss, ich muss, ich muss und so und das und nur so wirst du, sondern Gott lädt ein, wie wir es schon gehört haben im neuen Wochenspruch, kommet her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Ruhe geben. Was für ein Sieg. Ja, freundliche Reden ist wie Honigseim, süß für die Seele und heilsam für die Glieder. Ich kann mit Worten aufbauen oder niederreißen. Es liegt in meiner Hand. Was tue ich? Ich kann mich von Gottes Wort leiten lassen oder ich kann sagen, schön, Herr Jesus, wenn du sagst zum reichen Jüngling, verkaufe alles und folge mir, aber das will ich nicht. Und dann wirst du genauso traurig davongehen wie dieser reiche Jüngling. So heißt es, er drehte sich um und ging traurig davon. All sein Reichtum, all sein Mammon, alles, was er angehäuft hatte, das war so der Inhalt, das war so das, was sein Leben ausmachte. Obwohl er ja zu Jesus kam und fragte, was muss ich tun, um ewiges Leben zu bekommen? Also ich kann mit meinen Worten Situationen gestalten und er gestaltete die Situation so, dass er traurig davonging. Ich kann Menschen Mut machen mit Worten oder den Mut nehmen. Wie hat Jesus diesem Beamten, der zu ihm kam, Mut gemacht? Zuerst hat er ihm mal gesagt, als der fragte, komm herab und hilf, mein Sohn ist am Sterben. Ja, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, dann glaubt ihr nicht. Aber der bat, komm und hilf. Und jetzt gibt Jesus ihm Mutmachendes mit. Er geht nicht Händchen halten mit ihm die 30 Kilometer nach Hause, sondern er sagt ihm, geh hin und sagt ihm noch drei Worte, dein Sohn lebt. Ein mutmachendes Wort, jetzt muss er aber die Schritte im Glauben tun. Er muss im Glauben gehen mit dem, was Jesus ihm sagt, nämlich, gehe hin, dein Sohn lebt. Und dann, er war halbwegs, da kamen seine Diener nicht in der Sackklamotte und mit Asche bestreut aus lauter Traurigkeit heraus, nein, fröhlich. Und als er hört, er lebt, dann wird er neugierig, dann fragt er, wann war das? Ja, gestern um die siebte Stunde. Ja, das war doch genau da, als Jesus sagte, geh hin, dein Sohn lebt. Und dann steht da in Johannes 4, am Ende dieser Geschichte, er und sein ganzes Haus glaubten. Worte können auch bei anderen drumherum etwas bewirken. Ich kann mit Worten Situationen gestalten, Menschen Mut machen oder den Mut nehmen. Ich kann Menschen fördern oder blockieren. Was gab es für Menschen, die andere gefördert haben durch ihr Wort? Was gab es für Menschen schon, die jede Möglichkeit blockiert haben und zum Beispiel einem Kind keine Chance geben, zu lernen und zu wachsen? Ich kann mit Worten Schuld vergeben oder Schuld anklagen. Worte können Wirklichkeiten und Möglichkeiten schaffen, Dinge zu verändern. Will ich das? Und wisst ihr, den Juni, ich habe mal das ganz bewusst gelebt. Egal, wer mich anruft, egal, was ich da für ein Mail auf dem Rechner habe, da steht der Monatsspruch, freundliches Reden ist Honigseim, süß für die Seele und heilsam für die Glieder. Das Gegenüber, egal in welcher Form es mir gegenübersteht, ist ein Mensch von Gott geliebt, von Gott geschaffen, genau wie ich. Und jetzt, wie gehe ich mit diesem Menschen um? Wisst ihr, da kann man, wo man das Wort der Entschuldigung findet, wo es nötig ist, die Atmosphäre gereinigt kriegen. Da schafft es neue Beziehung, neue Wirklichkeit, Möglichkeit des Miteinanders. Und umgekehrt, wer niemals lernte, sich zu entschuldigen, wer niemals lernte, Danke zu sagen, der ist eigentlich arm dran. Wie viel Motivation bleibt da auf der Strecke? Wo das lösende Wort nicht gesprochen wird, da bleiben Beziehungen öde, leer. Ich sage es jetzt mal so, sie hinterlassen Wüsten. Das rechte Wort treffen lässt aber Wüsten aufblühen und schafft neues Leben. Wisst ihr, als ich Christ wurde und meine eigene Mutter manchmal 6 und 8 Wochen mit mir kein Wort gesprochen hat, weil sie einfach mit diesem Christsein, mit diesem nichts zu tun haben wollte. Und das war alles zu konkret und zu direkt und das war alles zu persönlich. Da hatte ich nicht immer die Weisheit, wie der Salomo das hier sagt, um das einfach hinzunehmen und dann Worte zu finden, die verbinden. Wisst ihr, der Sibald, der singt ja in einem seiner Lieder, gib mir die richtigen Worte, gib mir den richtigen Ton, Worte, die deutlich für jeden von dir reden, gib mir genug davon. Worte, die klären, Worte, die stören, wo man vorbeilebt an dir. Wunden zu finden und sie zu verbinden, gib mir die Worte dafür. Gib mir die guten Gedanken, gib mir das Netz vom Verstand und lass mein Denken und Fühlen vor dir spielen, so wie ein Kind im Sand. Staunend und sehend, prüfend, verstehend, nehme ich die Welt an von dir, sie zu durchdringen, dir wiederzubringen, gib mir Gedanken dafür. Und dann setzt er noch einen drauf, der Sibald, gib mir den längeren Atem, mein Atem reicht nicht sehr weit. Ich will noch einmal verstohlen Atem holen in deiner Ewigkeit, wenn ich die Meile mit einem teile, die er alleine nicht schafft. lass auf der zweiten mich ihn noch begleiten, gib mir den Atem, die Kraft. Ihr glaubt nicht, was ich an Atem und Kraft brauchte, als das zu Hause bei uns so war. Und ich hatte es oft nicht. Also, der Wert und die Wichtigkeit der Worte. Was hat der Salomo nicht alles durch? Und wisst ihr, als er seine Stelle als König antrat, dann hatte er einen Traum und im Traum begegnete ihm Gott und Gott sprach zu ihm, was willst du? Ja, bitte, was ich dir geben soll. Und dann sagt er nichts von Reichtum und langem Leben und dies und das. Er sagt in Kapitel 3 im 1. Königebuch, Vers 9, so wollest du deinem Knecht ein gehorsames Herz geben. Und Gott sprach zu ihm, weil du darum bittest und bittest weder um langes Leben noch Reichtum noch um deiner Feinde Tod, sondern um Verstand zu hören und Recht zu reden und zu richten. Siehe, so tue ich nach deinen Worten. Siehe, ich gebe dir ein weises und verständiges Herz, so dass deinesgleichen von dir vor dir nie gewesen ist und nach dir nicht aufkommen wird. Und dann gebe ich dir, worum du nicht gebeten hast, Reichtum und Ehre obendrein. Und dann sagt er ihm etwas noch ganz Wichtiges, wenn du in meinen Worten und Wegen wandeln wirst, dass du hältst alle meine Satzungen und Gebote, wie dein Vater David gewandelt ist, so werde ich dir ein langes Leben geben. Wisst ihr, Gott spricht mit diesem Mann so persönlich und kaum ist das alles gelaufen, dann kommt schon die erste große Herausforderung mit den zwei Frauen und jetzt soll der da ein Urteil fällen. Und was hat er für ein weises Urteil gefällt? Lest mal heute Nachmittag in 1. Könige 3 ab Vers 16. Weisheit kommt von Gott. Und diese ganzen 31 Kapitel Weisheit, wie die Sprüche auch genannt werden, ja, das ist eigentlich Anker für meine Worte. Und er, dieser Salomon, wird berühmt wegen seiner überragenden Weisheit. Er konnte schwierige Situationen durchschauen, konnte hilfreiche Ratschläge zur Lebensgestaltung, zu konkretem Verhalten geben. Also die Sprüche, man hat sie in der Bibellese auch gelesen und liest sie ja zurzeit noch. Und man findet eine Art Vermächtnis dessen, was Gott dem Salomo alles gezeigt hat. Also durch unsere Worte können wir helfen, belasten oder aufrichten oder verletzen, ermutigen oder entmutigen. Und dazu macht der Ton die Musik. Und wisst ihr, freundliche Worte, weise Worte haben auch Menschen in der Bibel gefunden. Denkt mal an die Familienepisode von Nabal und Abigail. Da ist der Schafschur das große Fest des Jahres und da wird mal richtig was auf den Grill gelegt. Und jetzt kommt der David mit 600 Männern auf der Flucht vor dem König Saul und bittet um was zu essen. Und die Männer, die da kommen und bitten, werden also schroff abgefertigt. Und jetzt brennen bei dem David die Sicherungen durch und er hat nur noch eins. Alles, was männlich ist, wird im Hause Nabal niedergemacht. 200 bleiben beim Tross, 400 geübte, getrainierte Soldaten gehen mit mir, dem David, und dann tun wir mal diese Agraringenieure, diese Schafhirten überfallen. Und die werden alle niedergemacht. Und einer der Knechte kommt im letzten Moment zu Abigail und sagt, tu was, da ist Unheil im Anzug. Und sie hört ihm zu und ohne irgendwas zu sagen, packt sie endlos vieles auf ihre Esel. Also wenn ich überlege, was die da alles draufgepackt hat, das ist schon enorm. 200 Brote, 2 Krüge Wein, also nicht so kleine Dinger, wie wir sie haben, und 5 zubereitete Schafe und 5 Maß Röstkorn und 100 Rosinenkuchen und 200 Feigenkuchen. Also, dass da ein großes Fest war, Schafschur, das wissen wir, sonst hätten die nicht so viel im Vorrat gehabt. Und jetzt geht sie da als Frau, die eigentlich in der Öffentlichkeit einem König überhaupt nicht begegnen hätte dürfen, und sie reitet auf dem Esel mit diesem ganzen, sag ich mal, Sattelschlepper, Eselwaggon, was da an Nahrung jetzt hingetragen werden soll. Und sie kommt und sieht ihn, fällt vor ihm nieder und sagt, auf mich allein falle die Schuld. Boah. Was hätten wir denn jetzt gesagt? Können wir mal überlegen. Und dann hält sie ihm in 1. Samuel 25 eine nicht kurze Rede, dass Gott ihn bewahrt hat vor Vergießen von unschuldigem Blut und hat ihm prophetisch eigentlich gesagt, wer er alles noch sein wird, was er kriegen wird als König. Und jetzt kriegt der David, dem die Sicherungen durchgebrannt sind, wieder Grund unter den Füßen und steht da, hört sich das an und sagt dann dieser Frau, ich danke Gott, dass er mir dich auf den Weg geschickt hat. Ich hätte grundsätzlich Falsches getan. Ich sage jetzt mal kurz mit meinen Worten. Gott segne dich für deine Klugheit, für deine Weisheit. Freundliche Reden sind Honigseim. Da ging es um Menschen, deren Kopf dran gegeben werden sollte. Unschuldige Mitarbeiter beim Großgrundbesitzer Nabal. Denkt mal drüber nach, was Worte, wenn ihr Leute besucht, hört genau hin. Ich mache einen Hausbesuch auf meiner guten Insel, wo ich lange war. Und eine Frau entdeckte einen Liebesbrief unter der Matratze ihres Mannes. Der war auf Montage. Und jetzt lädt sie mal ab. Kann sie ja bei mir gut machen. Und dann sagte ich zu ihr, aber jetzt bitte ich dich um eins. Wenn dein Mann nach Hause kommt am Wochenende, dann überfalle ihn nicht so, wie du mich jetzt gerade überfallen hast. Das war ja in Ordnung. Sondern sei ganz weise, wie du da vorgehst. Du kennst deine Kultur besser, wie ich sie kenne. Sie hat aber nicht gehorcht, und um das Ding kurz zu machen, ein paar Monate später war sie in der Nähe vom Flugplatz tot aufgefunden worden. Es ist nicht immer so tragisch, aber was töten wir in Menschen manchmal mit unseren Worten, mit unüberlegten Worten? Was hat die Abigail uns da ein Vermächtnis gegeben, wie sie diesen Monatsvers gelebt hat, in ihrem auch goldenen Käfig, eine reiche Grundbesitzersfrau mit einem eckigen und kantigen Nabal. Aber Gott gab ihr dieses und Gott rechnete am Ende ab. Und wisst ihr, wir meinen manchmal, wir müssen abrechnen. Gott rechnet ab. Wisst ihr, jetzt kommt sie nach Hause von dem Ganzen, was sie erlebt hat und denkt, oh, wieder mal so eine Episode geschafft. Da kommt die doch zur Tür rein zu Hause, da sitzt der Nabal stockbetrunken mit seinen Festgästen und oh. Also sie hat schon das Nächste wieder vor der Tür. Was hätten wir jetzt gesagt? Puh, da steht von ihr, sie sagte gar nichts. Sie sagte gar nichts, aber auch nicht ein Wort, bis am nächsten Morgen, da hatte er wohl seine Betrunkenheit ausgeschlafen. Und dann sagte sie ihm, was da passiert ist. Sie holte ihn jetzt ins Boot, in das, was da eigentlich durcherlebt wurde, was völlig an ihm vorbeiging. Und dann hat der Herr ihn geschlagen. Und 10 Tage später ist dieser Mann verstorben. Wisst ihr, Gott ist Richter und Retter. So sagt es auch sein Wort. Und denkt mal drüber nach, wie viel freundliche Worte, wie viel auch manchmal, um das ganze Bild wie die Abigail zu sehen, selber getragen werden muss zunächst. Aber es geht um das Ganze. Stellt euch mal vor, die Abigail hätte sich ins Schlafzimmer versteckt, so in etwa, jetzt lass mal den David aufräumen, dann habe ich mal endlich den Ganoven los. Was wäre da geworden, wenn sie nur an sich gedacht hätte? Und wie oft denken wir an uns? Noch eine ganz andere Geschichte im Neuen Testament. Da wird ein Barnabas, einer, der halt auch der Mitarbeiter des Paulus war, auf der ersten Missionsreise sein Kollege. Ja, Gott tut da Großes. Und jetzt merkt man, dass über der Verfolgung von Stephanus die Leute bis nach Antiochien geflohen sind. Und jetzt fangen die da an, das, was sie im Herzen haben, zu sagen, und da passiert eine Erweckung. Denn sie hatten ja, so lesen wir es in Apostelgeschichte 5, Vers 29, in Jerusalem tagtäglich Gottes Wort gehört, privat und in der Kirche, also in ihrem Haus Gottes. Und die waren bestimmt mit Gottes Wort in der Verfolgung von Stephanus gejagt. Aber was drin ist, kommt auch jetzt raus in der Verfolgung. Und die Erweckung passiert, wie gesagt. Und jetzt wollen die in Jerusalem wissen, ja, ob das auch alles richtig geht. Ja, muss ich mal gucken, ob die auch auf dem Fundament des Wortes sind, ob die nicht irgendwie geistliche Auswüchse bekommen, um das nett zu sagen. Und der wird dahin geschickt, der Barnabas. Ein Mann voll Güte. Ein Mann, der einen großen Horizont hat. Ein Mann, der hinschauen kann, ein Mann, der zuhören kann, der das ganze Bild sehen kann. Und dieser Mann, der guckt sich das jetzt an. Und es ist ja interessant, was dieser Mann sagt. Da in Apostelgeschichte Kapitel 11, da lesen wir von diesem Mann, als er die Gnade Gottes sah, wurde er froh. Und ermahnte sie alle dort in Antiochien, mit festem Herzen an dem Herrn zu bleiben. Und jetzt kommt da etwas. Er war ein bewährter Mann, voll heiligen Geistes und Glaubens, dem Worte Gottes folgend. Also ein Mann von Gott bestückt, er lebt, was Gott ihm gibt. Und er wird zum großen Segen für diese Leute, die da gerade anfangen, mit Gott zu leben. Wisst ihr, und so erlebt das ein Salomo, so erlebten das viele. Freundliche Worte tun gut. Und vor ein paar Tagen sagte mir eine Frau im Gespräch, als ich sagte, Mensch, dein gutes Wort tut mir richtig gut, dann sagte sie, ja, wenn sie nun echt sind, diese Worte. Freundliche Worte können auch aufgesetzt sein. Freundliche Worte können auch berechnend sein. Denk mal, wie oft der König Saul berechnend war, nur um seinen Schwiegersohn David und den Nachfolgern aus dem Verkehr zu ziehen. Könnt ihr mal nachlesen in 1. Samuel ab Kapitel 15. Und freundliche Reden, die wollen wir pflegen. Auch wenn der neue Monatsspruch jetzt heißt, sei schnell zum Hören, langsam zum Reden und langsam zum Zorn. Beim Wort bleiben, an meinem Platz, in meiner Verantwortung. Das ist mein Schluss. Beim Wort bleiben. Was ist das Resultat meiner Worte? Beim Saul endeten die Worte im Selbstmord. So auch bei Judas. Ein David, der auch ganz viele Fehler gemacht hat in seiner großen Verantwortung und in seinem persönlichen Leben, er konnte umkehren. Er konnte sagen, ich habe gesündigt gegen Gott. Er bittet um Buße, er tut Buße und bittet um Vergebung. Und eine Abigail, wie ich schon sagte, sie rettete die ganze Lage, wo sonst viel unschuldiges Blut vergossen worden wäre. Durch ihr Tun gab es viele neue Perspektiven, aber sie musste den Weg auch gehen. Der war am Anfang nicht leicht. Und deshalb zum Schluss auch ein Josua blieb bei Wort. Als er die Stafette von Mose übernehmen musste, da war das ja für ihn wahrscheinlich knochenhart. Was hat er wohl zurückreflektiert, was da alles war in der Vergangenheit? Was hat er nicht alles erlebt gehabt? Die Kundschaftergeschichte in 4. Mose 13, wo 10, die das ganze Gute sehen und Gottes Verheißung haben, sagen, wir kamen uns vor wie die Heuschrecken. Er hat sich garantiert erinnert, als Mose beim zweiten Mal, wo Wasserarmut war, den Felsen nicht zu ihm gesprochen hat, wie Gott sagte, sondern wieder geschlagen hat, wie beim ersten Mal. Und wisst ihr, ich finde das sowas von schön, dass Gott ihm persönlich dann begegnet und er sagt ihm, sei getrost und unverzagt, denn ich habe euch das gegeben. Und er sagt ihm als zweites, sei getrost und unverzagt, du hast mein Wort. Bleib bei meinem Wort, betrachte es Tag und Nacht, egal wie die Situation wird, egal wie schwer oder leicht oder schwieriger es wird, wie es bisher war, bleib bei meinem Wort. Und dann sagt er nochmal, sei getrost und unverzagt, denn ich bin da. Ich, der dir mein Wort gibt, der durch das Schöpferwort die Welt geschaffen hat, der alle Macht hat im Himmel und auf Erden. Ich, der dich durch und durch kennt, ich bin da. Und eine Missionarin vom Siegerland, die konnte sagen, bis ins hohe Alter, der Herr Jesus und ich, wir zwei, wir sind die stärkste Partei. Und das wünsche ich uns. Und deshalb die Kraft und die Macht der Worte. Bedenke den Wert und die Wichtigkeit deiner Worte. Und sollen Worte Segen und Hilfe sein, dann brauchen meine Worte den Anker in Gottes Wort und von Gottes Geist geleitet. Und dann wird das Resultat, dass die Welt durch sie, durch dich und mich hindurch, Jesus Christus sieht und finden darf. Und das wünsche ich uns von ganzem Herzen. Amen.